Ich habe später im Interview auch Richard die Frage gestellt, ist das so eine neue Art von Tischtennis? Das Einzel von Felix Lebrun gegen Truls Moregaard. Das war so explosiv. Der hat mit so viel Schaum vorm Mund gespielt.
Mein Lieblings-TV-Format, TV-Sendung.
Boah. Mir fällt Prison Break ein. Ist eine Serie, ja? Ist lange her, habe ich gerne geguckt damals. Warum lachst
Entschuldigung, dass ich lachen muss.
Warum lachst du?
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Incredible turnaround from twice runner-up here for Christian Solier. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Applaus, Applaus und wir fangen jetzt an, oder? Richard, als Strafe müsstest eigentlich du jetzt die Folge eröffnen.
Aber Benedikt, Ehre wem Ehre gebührt, du machst das immer so gut. Also mach mal du.
Immer bleibt es an mir hängen. Na gut. Da sind wir wieder an diesem wunderschönen Donnerstagmittag zu Folge Nummer 41 von Ping, Pong und Brause. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen nerdy, aber wenn ich die Zahl 41 lese, muss ich immer direkt an Dirk Nowitzki denken. Wie geht's dir da, Richard?
Ja, das stimmt. Das Trikot, das hängt doch irgendwo jetzt in der Hall of Fame. Also so weit sind wir noch nicht, da haben wir alle noch einen weiten Weg vor uns.
Ja. Beim Timo im Keller hängt es auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja früher immer als ich Student war, habe ich immer viel als Postbote gearbeitet bei der Deutschen Post in den Semesterferien, also wochenlang. Und ich hatte dann so einen Tick, dass ich bestimmte Zahlen immer mit Hausnummern verbunden habe und den Briefkästen dort. Das heißt, wenn ich irgendwo eine 33 gelesen habe, habe ich sofort ein Haus vor Augen gehabt und den dazugehörigen Briefkasten. Das ging so lang, bis ich dann irgendwann nicht mehr studiert habe und nicht mehr bei der Post gearbeitet habe. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Richard, was für Verquickungen du in deinem Gehirn hast nach 40 Jahren Tischtennis.
Ja, ich hab tatsächlich verschiedenste Verquickungen, aber das passt hier rein. Jedes Mal, aber das hat nichts mit Tischtennis zu tun, jedes Mal, wenn ich Herr der Ringe lese, und das ist eins meiner Lieblingsbücher, habe ich den Geschmack von Pfefferminz im Mund, weil damals habe ich immer die bekannten Pfefferminztaler aus den frühen 80ern gegessen. Also wer sich daran noch erinnert, das ist meine Assoziation zu Herr der Ringe. Aber das ist wirklich off-topic.
Off-topic ist aber nicht, dass du am Ende der letzten Folge uns einen Cliffhanger versprochen hast. Du wolltest nicht mit der Sprache rausrücken, was für einer das sein wird, aber du hast uns gesagt, es wird einen geben, der zumindest einen entfernten Europameisterschaftsbezug hat.
Ja, in ganz entfernten, weil mit den Cliffhangern, die wachsen ja sozusagen auch nicht auf den Bäumen. Aber als wir jetzt die Europameisterschaft in Malmö, finde ich sehr gut, unterm Strich hinter uns gebracht haben, da sind natürlich die alten Schweden auch wieder aufgelaufen. Und unter anderem natürlich Jan-Ove Waldner. Und da ist mir eigentlich so meine Lieblingsgeschichte von ihm. Ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht irgendwann schon mal erwähnt habe, sofort in den Hinterkopf gekommen. Er hat ja viele, viele ganz große Matches gemacht. Und einmal ist er 2004 eben schon mit etwas vorgerücktem Alter bei den Olympischen Spielen aufgelaufen und hat da zu dem Leidwesen von Timo auch gegen Timo gewonnen. Und hat ja danach auch gegen Malin gewonnen, wirklich große Matches gemacht. Am Ende hat es nicht ganz für eine Medaille gelangt, aber das wissen vielleicht einige, der ist ja wirklich auf einem ganz, ganz hohen Bekanntheitslevel gewesen. Und das Königshaus hat das natürlich auch immer verfolgt und Carl Gustav hat es sich nicht nehmen lassen, diese wichtigen Matches von Jan-Ove Waldner bei den Olympischen Spielen 2004 eben zu beobachten. Und als er dann dieses Spiel um Platz 3 verlor, ist er dann sozusagen raus aus der Halle und direkt hoch in die auf die Tribüne, wo Carl Gustav dann sozusagen saß und hat dann da einmal reingewunken, auch die Hände geschüttelt. Also man kannte sich wohl und das muss damals ein schwedischer Fotograf festgehalten haben und hat das dann unter der Überschrift The King Visits Carl Gustav in Stockholm in die Zeitung gebracht. Also ist eigentlich so mit meine Lieblingsgeschichte, zeigt eben, welchen Stellenwert da eben Tischtennis in Schweden gehabt hat und ja im Augenblick auch wieder auf dem Weg ist zu haben.
Tja, also ist er nicht nur der Mozart des Tischtennis, sondern auch der König des Tischtennis. Hast du nicht gesehen in Malmö? War der da?
Er war da, hat, ich sag mal, er ist ja nach wie vor auch ganz tief im Tischtennis involviert, macht schon auch das ein oder andere nach wie vor eben im Sponsorenbereich und, glaube ich, ist auch als Kommentator zum Teil unterwegs. Ja, also ist eine absolute Größe im Tischtennis.
So, sehr gut. Dann vielen Dank für den Cliffhanger von Karl Gustav und Jan-Ove Waldner. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir heute auch einen Mozart zu Gast haben, weil er macht keine Musik. Er ist vielleicht eher ein Goethe oder ein Schiller. Nein, also das Tischtennis-Magazin hat ihn mit dem Quereinsteiger überschrieben in der aktuellen Ausgabe. Ich weiß nicht, wer das von euch gelesen hat, und hat ihn in einer Riege mit Browns, Bonnet und Adler genannt. Und seine leicht sonore und markante Stimme kennen mittlerweile viele Tischtennis-Fans. Und das, lieber Dennis, ich sag schon mal Hallo an dieser Stelle. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich grüße euch beiden.
Und das, obwohl du ja bis vor 3 Jahren, ich würde mal sagen, nicht auf der Jagd nach Zoten, Anekdoten, Analysen und Ähnlichem warst, sondern auf der Jagd nach Verbrechern in Bremen. Ich habe mir überlegt, du bist ja Bremer und ich kenne in Bremen wirklich nur den Bahnhof, ne? Weil wir haben ja immer im Hotel gewohnt und die ÖVP-Arena ist ja direkt hinten dran. Das ist ein heißes Pflaster, oder? Oder ist der Bremer Bahnhof nicht stellvertretend für die ganze Stadt?
Also ich muss dazu sagen, Polizist bin ich in Niedersachsen gewesen. Also ich wohne zwar seit einigen Jahren in Bremen, aber ich habe da so aus der Polizeisicht überhaupt oder fast gar nichts, ganz wenig mit zu tun gehabt. Aber du hast recht, also der Bremer Hauptbahnhof, ich weiß nicht, das ist ja in vielen Städten so ein Ding, aber in Bremen ganz besonders finde ich auch, das ist ja jetzt nicht die schönste Ecke in Bremen. Ich glaube, das kann man so sagen.
Aber leicht sonor und markant, unterschreibst du das?
Ja, das lese ich natürlich erstmal gerne. Ja, das ist jetzt, also das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Technik zusammen. Ja, also man kann dem Ganzen ja auch so ein bisschen da auf die Sprünge helfen, wenn man sich vielleicht ein ganz gutes Headset zulegt oder die Einstellung nochmal so macht, dass sie eben ganz gut sind. Ja, weil das müssen andere beurteilen. Ich glaube, dass mir meine Stimme, wenn ich jetzt ans Kommentieren denke und so, nicht unbedingt im Weg steht. So möchte ich das mal formulieren.
Richard, du hast die leicht sonore und markante Stimme in Malmö auch öfters gehört, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns einmal sogar direkt vor der Kamera sozusagen ausgetauscht, aber haben natürlich auch vorher besprochen, dass das ein oder andere an Infos eben ich Dennis im Vorfeld so ein bisschen reinreiche, vielleicht zur Gegnern oder wie wir es eben einordnen. Und ich glaube, das war ein ganz guter Austausch, Dennis, oder?
Auf jeden Fall. Das war für mich total wertvoll, weil wenn ich da nicht vor Ort sein kann, und das ist nun mal heutzutage eigentlich so die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist ja auch klar, Kostengründe und so weiter. Die Internetleitungen sind überall eigentlich schnell genug, dass man irgendwie das auch von zu Hause machen kann, wenn die Technik stimmt. Aber dann brauche ich irgendwie einen Ansprechpartner vor Ort. Ich brauche mal ein paar Infos auch aus dem Bereich so abseits vom Tisch. Was ist da eigentlich los? Was macht ihr da abends noch? Was sind so ein bisschen die Stories neben den Wettkämpfen? Und das war gut. Also eine Sprachnachricht pro Tag war genau richtig, fand ich.
So schon ein bisschen Olympia-Vibes, muss ich sagen. Ja gut, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, den kennen Dennis auch. Aber nochmal der Vollständigkeit halber, du bist schon so ein bisschen in den letzten Jahren, seit 3 Jahren machst du das ja relativ schnell zum Gesicht, Tischtennisgesicht im TV oder zumindest ja im Streaming geworden. Hast ja für Eurosport schon die Olympischen Spiele kommentiert, warst dann auch der Host oder der Gastgeber bei Twitch letztes Jahr, jetzt bei Dein Tischtennis, die TTBL, kommentierst auch für Werder Bremen. Hast für uns schon ein paar Sachen gemacht, was manche vielleicht nicht wissen, du bist auch im Tennis sehr aktiv, kommentierst da für Eurosport oder auch für Sportdeutschland TV die Grand Slam Turniere und noch ein paar andere Sachen. Also du bist im Tischtennis und auch vor allem im Tennis zu Hause. Und wir haben schon ein bisschen länger Kontakt und du bist sicher auch ein treuer, also Podcaster bist du ja auch, habe ich ganz vergessen. Ne? Du hast ja deinen eigenen Podcast, du hast einen Tennis-Podcast und du hörst sicher auch Podcast und als treuer Hörer von Ping-Pong und Brause weißt du auch, dass jeder Gast natürlich unser Spiel Ping-Pong durchlaufen muss.
Ich glaube, ich habe tatsächlich jede Folge von euch gehört.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, ich glaube, es ist wirklich so. Weil ich immer auch drin bleiben will. Das gilt sowohl für euren Podcast als auch für Plattenplausch. Wenn da eine neue Folge rauskommt und jeder kennt das, man hat die freien Minuten, wo man irgendwie gerade was anderes macht, wo man im Auto sitzt oder so und da will man ja auch wissen, was ist denn jetzt eigentlich los in der Szene und deswegen kenne ich natürlich auch dieses Spiel, ja.
Sehr gut, dann kriegst du vielleicht sogar dieses Zertifikat, was wir seit Jahren unseren Hörern versprechen, die alle von unseren Folgen gehört haben, das es aber immer noch nicht gibt, bevor jetzt dann wieder Nachrichten kommen nach der Folge. Sag ich mal, es ist in Arbeit. Ja, Spiel Ping-Pong, Dennis. 11 Fragen, 11 kurze Fragen, 11 kurze Antworten. Ich zähle nochmal nach, 6, 8, 10, sind tatsächlich 11. Du bist Medienprofi, du hast keinen frei.
Ich versuch's in einem Wort oder soll es einfach insgesamt schnell gehen?
Naja, ein Wort muss es nicht sein. Es kann, okay. Kann auch ein Satz sein. Es sollten halt keine 10 Sätze sein.
Ich bin sowas von angeknipst. Los geht's.
Okay, erste Frage ist einfach, für mich zumindest und für Richard auch, wenn auch unterschiedlich. Vorhand oder Rückhand?
Vorhand.
Eine Nachtschicht kommentieren oder Aufschlagtraining machen?
Nachtschicht kommentieren.
Diese Sportlegende würde ich gerne mal kommentieren.
Roger Federer.
Die Faszination an Tischtennis ist?
Die Vielseitigkeit und Komplexität.
Was kann Tischtennis deiner Meinung nach besser machen?
Mehr Stimmung drumherum vermitteln.
Dein größter Erfolg?
Boah, mein größter Erfolg. Das erste, was mir einfällt, Landesmeister im Doppel in Niedersachsen.
Mit?
Matti von Harten.
Okay, wann?
Boah, muss ich überlegen, muss ich raten, ehrlich gesagt, 2016, 17, so in dem Bereich.
Noch gar nicht so lang her. Mein Lieblings-TV-Format, TV-Sendung? Oder Streaming, also?
Boah, es muss ja schnell gehen. Mir fällt Prison Break ein, ist eine Serie, ja? Ist lange her, habe ich gerne geguckt damals. Warum lachst
Entschuldigung, dass ich lachen muss.
Warum lachst du?
Ich weiß nicht, Prison Break ist, ich kenne das ja auch, wir sind ja, du bist ein Tick jünger als ich, glaube ich, aber es war damals sehr präsent, das weiß ich noch.
Auf jeden Fall.
Der Mann, der sich den Gefängnisplan auf den Rücken tätowiert hatte, das war doch das, oder?
Ja, ganz genau.
Clever, clever. Sehr gut. Mein verstecktes Talent?
Jonglieren, beziehungsweise ich kann mit dem Handrücken Gegenstände, wenn ich sie relativ weit hochwerfe, elegant auffangen.
Okay, da schickst du bitte im Nachgang noch ein Video, das wir dann auf unserem Kanal veröffentlichen, was zu beweisen wäre.
Ja.
Nach meinem verstecktes Talent, das kann ich gar nicht.
Singen.
Da braucht man keinen Beweis, glaube ich. Zu Richard Braus.
Damit hast du dich natürlich für unsere Weihnachtsfolge, die bald kommt, als ein nicht ein Duett, sondern das ist dann schon fast eine Gruppe. Ja, wir singen ja immer unsere schönsten Weihnachtslieder.
Ja, singen und auch Taktgefühl, also musikalisch gesehen jetzt. Da habe ich auch komischerweise immer ein kleines Problem mit.
Okay, naja, geht nicht nur dir so. Zu Richard Brause fällt mir als erstes ein.
Politiker.
Politiker? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das legendärste Spiel, was ich bis jetzt kommentieren durfte.
Das war sicherlich das olympische Finale der deutschen Herren gegen China, Tokio 2021.
Das olympische Finale, ja, das war wirklich legendär.
Es war nicht legendär, weil es jetzt irgendwie besonders knapp geworden ist, aber das ist natürlich aus meiner Perspektive, ja. Ich sitze dann da bei Eurosport und darf das kommentieren. Eigentlich sollte ich das mit Speedy Fetzner machen, der ist krank geworden, der war im Einzel noch mit dabei an meiner Seite, dann Mannschaft habe ich dann alleine gemacht und ich sitze dann da und denke, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich darf ein olympisches Finale kommentieren zwischen Deutschland und China, das war schon ziemlich cool.
Das kann ich mir vorstellen. Und Politiker, damit meinst du sicher, dass er immer sehr ausgewogen und überlegt handelt und agiert.
Ja, mich würde bei Richard tatsächlich immer interessieren, ob die Sätze auch so durchdacht und bis ins Ende so ein bisschen strukturiert sind, wenn ein Mikrofon oder eine Kamera nicht mit dabei ist. Weil ich finde immer, es ist eine sehr, das hat er bestimmt schon tausendmal gehört, bin ich mir sicher, es ist eine sehr gewählte und ja, eine gut überlegte Aussprache. Aber ich glaube, das kann im Privaten kann das nicht so sein.
Da musste Benedikt mal fragen, der mit mir gemeinsam auch schon Hausarbeiten hinter unserem Haus erledigt hat. Aber tatsächlich es fällt mir relativ leicht, mich klar und deutlich auszudrücken. Und so ganz lege ich das auch privat nicht ab. Eine Sache, die ich jetzt in diesem kleinen Kreis aber wirklich mich outen kann, ich habe nie geschafft, meinen Kindern beizubringen, dass man anstatt hä, wie bitte sagt. Hm. Da arbeite ich noch dran.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Also ich muss sagen, Richard, also klar, du redest, wenn wir uns jetzt unterhalten, natürlich nicht ganz so gewählt, aber wir sind natürlich jetzt auch, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht deine Frau oder dein bester Kumpel, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch nicht immer so redest. Aber mit mir ist schon so, dass du auch schon überlegt bist, weil du mir natürlich auch nicht alles erzählst und alles erzählen willst, was du weißt. Und wenn ich dich mal so eine und im Vertrauen eine kritische Frage stellt, die ich dir nie stellen würde hier im Podcast zu irgendeinem Tischtennis-Thema. Selbst dann ist immer noch so ein bisschen die Bremse, die Fuß auf der Bremse, habe ich das Gefühl.
Ja, also es ist tatsächlich, es geht natürlich einem so ein bisschen in Fleisch und Blut über, Dennis. Ja, wenn man das so konkret fragt, gibt natürlich dann auch mal eine Sache, wo man dann einfach auch mal loswettert, was mir normalerweise eben in das Mikro in der vor meiner Nase ist eben nicht passiert, aber ja, unterm Strich, ich habe Deutsch-Leistungskurs gehabt, ich habe Bertolt Brecht gelesen, also insofern, das prägt vielleicht dann sogar ein kleines bisschen.
Es gibt so ein kleines Video auf Social Media, da ist so ein kleiner Junge, ich weiß gar nicht, der ist irgendwie, lass den 11 oder 12 sein, der ist in so einer Talkshow zu Gast, weil der sich so im Banking oder ich weiß gar nicht genau, sehr gut auskennt. Da gibt es so einen kleinen Clip und der redet wirklich für sein Alter, als wäre er Bundespräsident und das war mal so ein Trend, der so durchgegangen ist. Fand ich witzig. Kennt vielleicht der ein oder andere, der jetzt hier zuhört.
Und ich habe auch noch was dazu beizutragen, Richard. Das hast du, glaube ich, gesagt, wo wir die Interviews gemacht haben für die WM-Doku in Durban. Das hat es dann aber nicht bis ins Video oder bis in den Film geschafft. Du hast da, glaube ich, auch gesagt, dass du dir schon auch schon dann Sachen zurechtlegst, ja, wenn du auf der Tribüne sitzt und so mitfieberst, dass du dir quasi schon, ja, wenn sich das Spiel dem Ende nähert und es zeichnet sich ein Ende ab oder vielleicht gibt es sogar beide Möglichkeiten, dass du dir dann auch schon überlegst, wie du das am besten quasi verpackst, ja, weil ja. Du ja schon als Sportdirektor natürlich auch ein bisschen eine besondere Rolle hast.
Das ist meist ganz, ganz schrecklich, was für ein Kopfkino bei mir dann abläuft, bei vielen anderen ja auch. Aber du weißt eigentlich, was passiert bei einer Niederlage, was passiert bei einem Sieg, was passiert bei einer überraschenden Niederlage. Also das ist dann schon etwas, was dann vorher losgeht und das kann man natürlich dann ein bisschen einfacher machen, wenn man einen gewissen Erfahrungswert hat. Wenn ich mal so ganz lange zurückblicke, als ich noch als Bundestrainer Herren gearbeitet habe und ich habe in meiner ersten Europameisterschaft habe ich ganz offensiv gesagt, das wird die Mission Gold. Und die Mission Gold war dann im Viertelfinale gegen Rumänien beendet. Aus der Geschichte habe ich einiges gelernt.
Sehr gut. Ich habe die Kategorie Netzroller mal wieder ausgegraben für die Europameisterschaften. Also Dennis, erstmal nochmal vielen Dank. Du hast das wirklich gut gemacht, das Spiel Ping-Pong, muss ich wirklich sagen. Habe auch keine weiteren Nachfragen mehr dazu. Das Video schickst du uns und singen musst du nicht. Richard und ich blamieren uns gerne auch wieder alleine in der Weihnachtssendung, da haben wir kein Problem mit. Kategorie Netzroller, die Europameisterschaften habe ich jetzt mal überschrieben und ich habe mir überlegt, erstmal kurz das Quiz, ich hoffe, ihr habt das Magazin nicht so genau gelesen, der wievielte Titel war das für die schwedischen Herren?
Oh, das habe ich im Kommentar sogar noch gesagt. Ich weiß es nicht mehr, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht. Asche über mein Haupt.
Jetzt bist du gefragt, 15. Und wie viel hat Deutschland, die deutschen Herren?
Oh, Benedikt. Jetzt, ich hoffe auf Dennis.
Ah, jetzt lasse ich dich aufs Glatteis. Jetzt führe ich die Kuh aufs Glatteis. 9. Und die Damen, wie viel Europameistertitel haben die jetzt nach dem Sieg? Auch 9. Aber weißt du, was das Interessante dabei ist? Die Damen haben ihren ersten EM-Titel 1962 gewonnen und die Herren?
Das ist so viel.
Richard, das war unter deiner, es muss unter deiner Regie gewesen sein. Hier steht 2007.
So, ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Da warst du Bundestrainer Herrn. Ja. Das weiß ich doch.
Das stimmt.
Ja, da hast du nett, habt ihr damals nett danach gefeiert und habt euch in Ruhm und Ehre gebadet, weil ihr den ersten Europameisterschaftstitel für die Herren aller Zeiten gewonnen habt?
Es war in Belgrad.
Genau.
Und da fällt mir dann doch wieder eine Geschichte ein, die ich dann sofort hervorkrame, um so ein bisschen darüber hinwegzutäuschen, dass ich diese 2007er Geschichte nicht sofort präsent hatte. Wir haben ja da eine Truppe, so eine gute Mischung gehabt. Rossi war noch dabei, Timo, Dimitri war schon dabei. Naja, und wir haben dann tatsächlich auch gut gefeiert. Und irgendwann sagte, und Dimitrios waren, glaube ich, aus dem Kopf seine ersten Mannschafts-Europameisterschaften, wo er wirklich so eine präsente Rolle eben dann auch hatte. Und ja, Rossi sagte dann, Mensch, auf diesen Titel habe ich 20 Jahre gewartet. Und Dimitri guckte so in die Runde, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 19, 20, also ne, 19 genau, und sagte, ja, ich habe auch sehr, sehr lang gewartet, genau 2 Wochen. So sieht das nämlich aus.
Ich glaube, die Geschichte hast du schon mal hier erzählt, die kommt mir bekannt vor. Oder du hast sie mir mal privat beim Holzstapeln erzählt, das kann natürlich auch sein. Ich habe mir überlegt, jetzt mal weg von dem Quiz, wir machen eine Top 3 draus, also eure drei ja, Highlights des Turniers. Wenn dir das, Richard, wenn du das Skript gelesen hast, dann hast du dich sicher darauf vorbereitet. Den Dennis habe ich vorgewarnt. Wer möchte, soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Also ich fange an, um gleich mal ein bisschen unserem Gast zu schmeicheln. Ich habe auf Platz 3 tatsächlich die Übertragung auf deinen Tischtennis platziert. Natürlich hinter der Paywall, das ist wieder ein anderes Thema. Natürlich kann Dennis und Dino bedingt was dazu, weil das Signal natürlich direkt aus Schweden kam. Aber ich muss sagen, sowohl die Bilder als auch natürlich dann unterlegt von dem Kommentar von Dennis, hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich habe mich erwischt, wie ich freiwillig samstagabends auch noch andere als die deutschen Spiele angeguckt habe zum Beispiel. Und ich finde, es hat viel Spaß gemacht, war wirklich eine Präsentation einer Europameisterschaft, wie wir sie mal letztes Jahr rausgenommen. Das war ja alles ein bisschen anders bei den European Championships. Aber bei herkömmlichen Europameisterschaften so zumindest noch nicht hatten, seitdem ich beim Deutschen Tischtennisbund arbeite. Das wäre mein Platz Nummer 3. Dennis, du darfst weitermachen.
Ich wusste ehrlicherweise, also du hast mich ja vorgewarnt, das stimmt. Ich wusste aber nicht, dass wir das ranken. Ich habe mir einfach 3 Sachen rausgeholt. Ja, aber ich kann ja trotzdem versuchen, da eine Rangliste draus zu machen quasi. Also dann gehe ich mal in die gleiche Kerbe, weil das passt ganz gut. Dann ist meine 3 die Stimmung allgemein. Weil das, was hier angekommen ist, ich bin ja nun mal nicht vor Ort gewesen, logischerweise. Aber ich gucke hier auf den Bildschirm und ich habe Kopfhörer auf. Das heißt, ich habe Bild und Ton. Und ich sehe da so viele verrückte schwedische Fans, die da richtig viel Stimmung machen, dann dazu manchmal diese Totale, also die Kamera von oben, wo du dann diesen Halbkreis da gesehen hast. Und ich glaube, diese ganze Präsentation ist auch, deswegen passt das gut zu dem, was du gesagt hast, hier in Deutschland ganz gut angekommen. Also die Stimmung allgemein.
Richard, du darfst.
Ja, also ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und mit allem Respekt, dass ich natürlich auch sehr gerne gesehen hätte, dass die Herren auch ganz oben gestanden hätten, muss ich sagen, für mich war diese spezielle Situation, dass Schweden in Schweden mit aller Dramatik, die eben auf dem Weg zu diesem Titel sich entwickelt hat. Ich denke da auch an das Spiel im Viertelfinale gegen die Ungarn. Das war schon speziell. Also ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, wenn neben diesem herausragenden Erfolg der Damen die Herren vielleicht auch noch diesen letzten Schritt gegangen wären. Wir waren ja nicht so weit entfernt und du hast den Timo schon erwähnt, aber für mich ist da natürlich auch das ganze Team immer zu nennen. Aber in der Gesamtstruktur muss man einfach sagen, Schweden hatte es jetzt so, wie das gelaufen ist. Das war wirklich mit einem großen Ausrufezeichen versehen und dass Karlsson das Ding dann nochmal so dreht, war schon speziell und Karlsson ist einfach nicht nur ein netter Typ, der ist ja auch im weitesten Sinne verwandt mit der deutschen Nationalmannschaft. Also insofern hat das ja, denke ich, dann auch gepasst und wir wollen es gerne aber das nächste Mal wieder umdrehen. Das sei mir erlaubt, noch hinzuzufügen.
Also das muss ich auch sagen, wenn ich es jemanden außer uns gegönnt habe, dann in Schweden, wie du schon gesagt, die sind ja zum Teil teilweise schon vielleicht anders, also bald verwandt und verschwägert und sind ja auch super Jungs und dann noch vor heimischer Kulisse. Das sieht man natürlich als Zuschauer schon auch gern, muss man sagen. Von daher, die Schweden fand ich auch cool. Mein Platz 2, um gleich weiterzumachen, ist Timo Boll. Wurde ja von vielen schon wieder so ein bisschen in den Ruhestand geredet, was man so liest und so weiter und so fort. Und er hat natürlich auch mal bewiesen, nach so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, wie er quasi sich in so ein Turnier und auch in seine Form reinspielen kann. Und von daher meine Nummer 2, unglaublich, was er dann da wieder gespielt hat.
Okay, da muss ich mich jetzt entscheiden zwischen 2 Dingen und ich setze auf 2 die Leistung der deutschen Damen, ja, die Revanche gegen Rumänien und vor allen Dingen da vielleicht auch für alle, die das nicht mehr so präsent haben, dieses Einzel zwischen Han Ying und Bernadette Zirksch, was ja durchaus echt in eine andere Richtung hätte kippen können. Da gab es ja diesen Einsatz, wo Bernadette Zirksch echt so ein bisschen den Faden verliert. Das habe ich dann im Plattenupdate auch nochmal so ein bisschen aufgearbeitet und sich am Ende umdreht in Richtung ihrer Bank und dieses Tee macht, so nach dem Motto, da hättet ihr mich gerne auch mal stoppen können oder da hätte ich mal ganz guten Timeout gebrauchen können. Dann wäre das vielleicht alles anders gelaufen, weil die war ja auf einem ganz guten Weg und wenn es dann 1-1 steht, ist es vielleicht, geht's auch vielleicht in eine andere Richtung, aber ich meine, da durchzugehen durch das Turnier, ohne ein Einzel zu verlieren, ohne ein Spiel abzugeben, das war schon echt heftig von den deutschen Damen.
Ja, dann übernehme ich so ein bisschen. Ich habe relativ weit ja schon in meiner ersten Antwort das versucht darzustellen. Also ich bleibe bei der Position 2, ist für mich das Herrenteam, die sind nicht nur Vize-Europameister geworden, sondern die Art und Weise, wie sich das, wer dann eben so ein bisschen auch hinter die Kulissen geblickt hat, wie sich das Team hier ja hineingesteigert hat. Benedikt Duda, Timo Boll haben wir erwähnt. Für mich ganz wichtig auch, dass Rick am Anfang uns sehr geholfen hat, aber dass es dann im Übergang mit Kai Stumper super gut weitergegangen ist, dass das Spiel gegen Joao Geraldo, das war ja vielleicht schon auch ein Stück weit richtungsweisend, gar keine Frage für mich. Und ja, dass er da diesen Kaltstart hingelegt hat, das zeigt, dass er wirklich auch den Kopf für große Spiele hat und freut mich natürlich sehr. Deswegen die Herrenmannschaft dieses Mal auf Position 2.
Zwischenfrage, wie gehen wir denn mit dem Geraldo eigentlich um? Der wird ja nicht unser allerbester Freund, wie das momentan aussieht.
Den müssen wir einbürgern, das ist die einzige Chance, glaube ich.
Ja, also der hat uns wirklich einiges an Kopfzerbrechen bereitet bislang. Man hat ja immer gesprochen von Apollonia oder von Marcos, aber ja, Geraldo ist jemand, den müssen wir mal zum IAT schicken, beziehungsweise wir hetzen den Sascha Nims nochmal drauf, um dann ganz genau zu analysieren, woran es dann im Einzelnen gelegen hat. Aber nee, der spielt wirklich sehr, sehr gut, hat jetzt gegen Dange ja auch gewonnen, nachdem er 5 Matchbälle abgewehrt hat und ja, ist für mich so ein Spielertyp, der unglaublich aggressiv spielt, der sich mit der Rückhand deutlich verbessert hat. Und was ich natürlich immer gut finde, wenn sich jemand, ja, wir sehen es von Apollonia, den habe ich immer so ein bisschen katzengleich, wenn er sich bewegt, eingeordnet. Joao Geraldo ist für mich wirklich der Prototyp des athletischen Tischtennisspielers. Er ist unheimlich muskulär, sehnig, drahtig, ohne dass er eben dicke Muskeln hat. Und ja, ist also schon ein Spieler, den man auf der Pipeline haben muss.
Er ist gut geworden, der Frechdachs. Das ist mir auch aufgefallen. Aber den kriegen wir auch wieder in den Griff, Richard. Den kriegen wir auch wieder in den Griff. Spätestens bis Paris. Platz 1, da kann ich mich eigentlich nur dem Dennis anschließen, weil ich habe auf Platz 1 auch unsere Damen gesetzt und unterschreibt das alles so, wie der Dennis das gesagt hat, auch dass die da, auch wenn es manchmal natürlich knapp war, gerade im Finale da mit einer weißen Weste durchlaufen, auch ja vor dem Turnier schon gesagt, wir wollen die Revanche gegen Rumänien, wir wollen diesen Titel gewinnen, nachdem es bei den European Games nicht geklappt hat. Und das dann so durchzuziehen, muss ich wirklich sagen, Hut ab, einmal mehr unsere Damen. Und damit kann ich auch direkt an Dennis weitergeben.
Meine Nummer 1. Man könnte jetzt natürlich denken, weil ich die deutschen Herren noch nicht hatte, dass die jetzt kommen. Oder man könnte auch denken, die schwedischen Herren, ja, weil die das da ja dann so schön gemacht haben. Aber ich habe mir ein besonderes Einzel rausgesucht im Halbfinale zwischen Schweden und Frankreich. Weil mein Highlight, und ich habe es dann ja auch kommentiert, weil da war ich wirklich, da saß ich hier teilweise und dachte, was passiert hier gerade? Ich habe später im Interview auch Richard die Frage gestellt, ist das so eine neue Art von Tischtennis? Das Einzel von Felix Lebrun gegen Truls Moregaard, das war so explosiv. Der hat mit so viel Schaum vorm Mund gespielt irgendwie. Die hat die Bälle so früh genommen. Der hat gar keine Angst davor gehabt, da irgendwie das zu verlieren. Und der lässt dann Truls Moregaard überhaupt keine Chance und überrollt den mit 3-0. Und das fand ich einfach, das ist mir wirklich noch so hängen geblieben, dass das Spiel dann am Ende anders ausgegangen ist und so. Und dass bei Frankreich da mit Simon Gauzin natürlich auch noch jemand gefehlt hat und so. Das ist nochmal so eine andere Sache. Aber dieses Einzel, das war für mich sowas, das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, Ja, also kann ich unterschreiben. Felix ist wirklich jemand, der so ein paar Sachen auch nochmal ein Stück anders macht und das Ganze eben auch nicht einem das Gefühl gibt, dass er die Kontrolle dabei verliert. Ja, also man hat immer das Gefühl, dass er da sehr, sehr genau weiß, was man tut. Das sind dann nicht die absoluten Traumschläge. Das sind dann Schläge, die dauernd auf einem unglaublich hohen Niveau eben gemacht werden. Und wir hatten es, glaube ich, schon ein, zwei Mal, ich sag mal, zwei sehr, sehr spannende Penholder-Spieler. Einer kommt aus Deutschland, einer kommt aus Frankreich, beide kommen aus Europa. Also insofern ist schon spannend und die Chinesen gucken da, glaube ich, ein Stück weit neidisch, wollen natürlich auch aufgrund der Tradition immer gerne mal einen Penholder-Spieler ganz nach vorne bringen. Aber ja, schaffen es nicht. Müssen Sie mal bei Felix und bei Dangi so ein bisschen nachfragen, wie es denn genau mit der Rückhand zum Beispiel geht.
Sehr gut, dann darfst du jetzt schließen, Richard.
Ja, ich darf schließen, ja. Aber ich glaube, dem ist nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe auf Position 1 natürlich unsere Damen auch und möchte nochmal eine ganz große Gratulation sagen. Die haben das wirklich ganz, ganz, ganz stark gemacht. Die hatten sich dieses Mission Gold vorgenommen und haben mehr als geliefert. War wirklich ein tolles Team. Annette Kaufmann, eine Sabine eben da mitzunennen, auch wenn die eben nicht jedes Spiel gespielt haben. Also absolut verdient, das Ding eben zu gewinnen. Und ich finde es immer spannend, mit welcher Ruhe eine Nana abliefert, mit welcher Motivation eine Han Ying am Ende nochmal diese letzten Körnchen ins Rennen wirft, um dann vielleicht dem Ganzen nochmal die entscheidende Wendung zu geben. Ja, und Nina war unglaublich nervenstark auch in diesem Finale. Also war eine ganz starke Leistung, das freut mich sehr.
Tja, deine tolle Europameisterschaft, zweifelsohne. Wir waren alle dabei. Nächstes Jahr dann in Linz in Österreich. Dann natürlich wieder individual, also mit Einzel, Doppel und Mixed. Das wird sicher auch spannend. Ist dann nach den Olympischen Spielen, müsste es auch sein, ne?
Also, ja, im Oktober.
Ja. Vielleicht dann wieder mit Dennis Heinemann an dem Mikro und mit Sicherheit mit Richard Brause als Sportdirektor vor Ort. Und wir, ich habe noch zwei Themenblöcke hier. Also einmal Dennis, so ein bisschen nur dich, ein bisschen kommentieren, ein bisschen Tischtennis im TV und so. Und zum Abschluss natürlich nochmal ein bisschen über das WTT Champions in Frankfurt sprechen, was ja in einer guten Woche losgeht. Aber erstmal zu dir, Dennis. Ich habe vorhin schon die bekannten deutschen Tischtennis-Kommentatoren genannt. Gibt es denn jemanden, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder gibt es grundsätzlich jemanden, wo du sagst, das ist so ein bisschen Vorbild für dich, neben Richard Brause, der ja auch kommentiert hat?
Das muss ich jetzt also nicht nochmal sagen. Ja, das hast du jetzt ja schon gesagt.
Kannst du ja auch nochmal sagen, wenn du möchtest.
Also im Tischtennisbereich so ein richtiges Vorbild nicht, aber es war tatsächlich so, früher in meiner Zeit, als ich kaum genug kriegen konnte vom Tischtennis, also auch selbst dann an der Platte, da habe ich dann VHS-Kassetten aufgenommen und wenn da dann Eurosport lief und da waren dann Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder so, dann war es, glaube ich, immer zu der Zeit René Adler, habe ich nie kennengelernt, aber ich glaube, das war derjenige, der dann da immer noch kommentiert hat. Das heißt, ich habe wirklich, habe ich im Kommentar auch schon mal erzählt, zum Beispiel diese Europameisterschaft 2005 in Aarhus, als die Dänen im eigenen Land Europameister wurden, so spektakulär mit Alan Benson noch und so gegen Österreich. Das war so meine Zeit, wo ich eigentlich am meisten dann auch verfolgt habe und wo ich die Dinge auch wirklich aufgenommen habe. Die Kassetten müssten theoretisch sogar irgendwo in meiner Heimat noch sein, muss ich mal gucken. Aber ansonsten Vorbild im Tischtennis eher nicht. Ich habe sehr viel immer auch schon Tennis verfolgt und da gab es natürlich bei Eurosport immer den Matthias Stach, der da schon so viele Jahre macht und bei dem hat mich immer begeistert schon auch bis heute, wie viele, manchen ist es auch zu viel, aber wie viele Randinformationen der eigentlich wirklich hat, was der alles so weiß und es ist ihm sicherlich auch eine Freude, das alles rauszulassen, aber es ist einfach beeindruckend. Ich glaube, der hat einen unglaublich vollen Zettel vor sich und kann manchmal gar nicht alles unterbringen, aber hat wirklich zu jeder Situation nochmal irgendwie einen interessanten Fact. Und da kann man sich schon eine Scheibe von abschneiden. Das fand ich immer schon ganz cool.
Ich hoffe, du springst dann auch, wenn ein deutscher Olympiasieger wird, springst dann hoffentlich auch in die Seine, so wie Stachy, glaube ich, damals bei Angie Kerber ist, die in Australien gewonnen hat, oder? Da ist er doch mit der irgendwo irgendwo reingesprungen. Habt ihr das richtig abgespeichert?
In den Yarra River war das, glaube ich, da irgendwie, genau, irgendwie total dreckig. Und da haben sie am Anfang, das hat er mir in meinem Podcast nämlich mal erzählt, da haben die darüber gescherzt, wenn du das wirklich schaffst, dann springen wir hier in den Fluss und so. Und dann war das alles so, ja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Und am Ende ist es aber genauso gekommen, ja.
Ja, vielleicht nagel ich dich da nochmal auf eine Wette fest dann. Für die Olympischen Spiele zum Beispiel. Oder fürs Champions.
Ja. Musst du mir einen Vorschlag machen.
Mach ich. Ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt, ich meine, die Zywac Energie Arena, die ist ja im Frankfurter Westen, nahe dem Industriepark höchst. Ich weiß nicht, ob es da eine gute Idee ist, in den Main zu springen. Aber wir können ja mal gucken. Wir überlegen uns das dann spontan. Richard, du hast ja auch schon viel kommentiert in den letzten Jahren. Du kannst ja mal kurz sagen, was ist so für dich, also erstmal, wie hast du Dennis bis jetzt erlebt in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren, und was ist für dich so die größte Herausforderung beim Kommentieren? Wir hatten das hier auch schon mal so ein bisschen thematisiert, aber vielleicht
ja,
also jetzt nochmal.
Du hast ja gesagt, was richtig gut ist, dass Tischtennis eben jetzt diese Regelmäßigkeit im Streaming wirklich hat, und Dennis ist da wirklich das Gesicht des Tischtennis geworden und hat auf der einen Seite natürlich auch ein profundes Wissen, weil er selbst ja ganz gut gespielt hat. Ja, und auf der anderen Seite tatsächlich, dass er, ich nenne es ja immer so, Infos sammelt, also ist dann schon so ein bisschen wie ein Schwamm, und dann geht's halt immer darum, im richtigen Augenblick diese Infos eben anzubringen. Also nochmal von mir auch Chapeau, Dennis, ich glaube, das machst du wirklich super, super gut. Und die entscheidende Geschichte dabei ist eben, dass man natürlich auch immer, auch wenn der Kommentator ein Stück im Hintergrund ist, dass man trotzdem ein Gesicht irgendwo damit verbindet. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer die Herausforderung, man darf nicht zu wenig reden, man darf nicht zu viel reden. Deswegen finde ich die Idee, das war so, ja, so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich hatte, wenn ich alleine kommentiere, dann hört man sich sehr, sehr gerne reden. Das ist so meine persönliche Erfahrung gewesen. Wenn man einen Co-Kommentator dabei hat, dann ist es ein bisschen mehr so diese Interaktion. Und ich durfte ja auch ein paar Mal bei Eurosport kommentieren. Da fand ich so diese Vor- und vor allem aber auch die Nachbereitung ganz spannend. Also man kriegt da tatsächlich auch mal eine Rückmeldung, wenn irgendwas nicht so gut war, wenn es beispielsweise zu viele Füllwörter waren oder wenn man ein Wort zu häufig benutzt. Also das ist dann schon, ich weiß nicht, das denke ich, das wirst du auch das ein oder andere Mal dann gemacht haben. Heute brauchst du es vielleicht ja nicht mehr. Aber nein, Spaß beiseite. Das fand ich auch immer sehr, sehr hilfreich, wenn man dann quasi relativ neutral von außen diese Bewertung bekommt. Das ist dann wie eine kleine Schulung.
Ja, erstmal danke für das Kompliment. Freut mich natürlich total, wenn du sowas sagst. Und jetzt muss ich gerade daran denken, mit Feedback und so ist natürlich immer total unterschiedlich, ne? Der eine guckt sich das an und ist verantwortlich für die Kommentatoren, die er einsetzt, und sagt, ja, möchte ich gar nicht so viel zu sagen und passt schon so. Und der andere, und weil wahrscheinlich denkst du an Eurosport, tippe ich mal, weil da fällt mir nämlich auch ein Name ein, das ist jemand, der da sehr genau drauf achtet und der auch mir heute noch nach Grand Slam Einsätzen beim Tennis oder so immer ein Feedback gibt, und der am Anfang, als es losging, als bevor ich meine erste Möglichkeit bekommen habe bei Eurosport, habe ich einen Testkommentar dahin geschickt, und ich dachte eigentlich, nachdem ich das schon ein, zwei Jahre in Bremen gemacht habe, in der TTBL, dass ich das einigermaßen gut kann, und dann ist das ganz schön auseinandergenommen worden, und dann hieß es so, du machst deine ersten Schritte und du bist noch nicht so weit. Da dachte ich erstmal, oh, also je nachdem, wer sich das dann immer anhört, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass das alle hören und dann immer sagen, ja, perfekt, also da ist natürlich überall noch ganz viel Luft nach oben.
Vielleicht ganz interessant, ich meine, du hast das jetzt auch in dem aktuellen Artikel im Magazin, kann ich auch eben nur ans Herz lesen, sich mal durchzulesen, erzählt, wie für alle, die vielleicht auch mal Kommentator werden wollen, wie ist das bei dir gelaufen? Du hast gerade schon ein bisschen so angedeutet, du hast dann da ein Testvideo geschickt, wie kam der Kontakt zustande?
Ja, ist eine längere Geschichte natürlich, aber ich werde das ab und zu mal gefragt, ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Also bei mir ist es ja so gewesen, dass ich auch früher schon, als ich noch bei der Polizei war, und ich habe immer schon so ein bisschen irgendwie doch gespürt, dass ich sowas Journalistisches irgendwie bei mir drin habe dann irgendwann angefangen, in der Regionalliga, in der Oberliga, die Spielberichte so ein bisschen humorvoller zu schreiben, habe irgendwann einen Blog gestartet, habe irgendwann angefangen, so ein bisschen Videos zu machen auf Instagram, habe dann angefangen zu kommentieren bei Werder. Aber du willst natürlich jetzt so ein bisschen fragen, wie wirklich dann dieser etwas größere Einstieg gekommen ist. Und das war, und es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass ich dann angefangen habe, einen Podcast zu starten. Und dann habe ich mit vielen verschiedenen Gästen gesprochen, die mich interessiert haben. Aber ich habe immer auch, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, da habe ich schon so gedacht, naja gut, wenn ich mich dann mit dem unterhalte, dann könnte vielleicht hier und da noch mal eine kleine Tür aufgehen und so. Und ich meine, die Geschichte ist jetzt schon so ein bisschen auserzählt, aber ich habe halt damals Matthias Stach getroffen und habe mit ihm über Tennis ganz viel gesprochen, damals in seinem Garten, und habe nach der Aufnahme dann schon zu ihm gesagt, naja, also ich kommentiere Tischtennis, es macht mir unglaublich viel Spaß. Tennis würde mich aber auch mal sehr interessieren. Und dann hat er nicht mehr gemacht, als mir einen Kontakt zu geben. Also hat uns da mal so ein bisschen connected, den Eurosport-Verantwortlichen und mich. Ja, und dann hat man sich mal kennengelernt und dann hat der eben gesagt, ja, dann kommentier doch gerne mal was. Ich bin immer auf der Suche noch nach Talenten. Tischtennis haben wir auch ab und zu mal im Programm. Tennis haben wir im Programm. Ja, und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe was aufgenommen. Und das ist eben das gewesen, was dann im allerersten Moment schon noch heftig kritisiert worden ist. Aber dann bin ich auch dran geblieben, habe das noch ein, zwei Mal probiert und habe eben auch gezeigt, dass ich da Bock drauf habe. Und das wiederum hat ihn, glaube ich, schon auch dann ihm das Gefühl gegeben, okay, der will schon auch sich verbessern und der will weitermachen. Und das ist dann, glaube ich, dabei total wichtig.
Was ich auch spannend finde, steht auch ganz gut. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen hier im Podcast. Der Moment, wo du, ich meine, du hast deinen sicheren Job hingeschmissen. Ja, das muss man auch machen, gehört natürlich auch Mut dazu. Mhm. Wahrscheinlich auch viele fragende Blicke, die du aus deinem Umfeld bekommen hast. Aber so der Moment, wo du das deinem Vorgesetzten bei der Polizei gesagt hast, das kannst du vielleicht nochmal erläutern. Das fand ich ganz witzig.
Ja, du spielst wahrscheinlich, ich habe einmal das versucht, so ein bisschen in Worte zu fassen, habe so einen Text darüber geschrieben, den findet man auch irgendwo noch. Ich habe natürlich in viele fragende Gesichter geguckt damals. Die alle haben dann immer gesagt, vor allen Dingen in der Corona-Zeit und schwierige Phase und so, und bist du dir wirklich sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Und dann haben sie mich natürlich immer gefragt, hast du denn schon einen Plan B oder wie sieht's denn aus, was willst du denn machen? Und ich wusste das ehrlicherweise gar nicht so richtig. Ich wollte einfach das nicht mehr tun. Und dann hat mir irgendjemand gesagt am Ende, als ich dann kurz davor war, meine Entlassungsurkunde dann auch zu bekommen, auch nochmal in diese gleiche Kerbe, wie dass wir so froh sein können, dass wir so abgesichert sind in unserem, dass uns quasi nichts passieren kann. Und dann habe ich wortwörtlich gesagt, wie war das? Ich bin nicht nur hier, um zu überleben, sondern ich bin hier, um gerne zu leben. Weil für mich war das damals alles zu sehr in Richtung Sicherheit. Also nur irgendwie überleben und jede Krise können wir, weil wir Beamte sind, irgendwie überstehen. Aber irgendwie für mich hat dann da der Spaß und das Individuelle rechts und links so ein bisschen gefehlt. Und deswegen, das ist da wahrscheinlich das, was du meinst.
So, jetzt sitzt du hier bei uns im legendären Podcast. Ja? Nach 3 Jahren ungefähr, was ist deine Bilanz? Was ist so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Vielleicht besser, was ist vielleicht nicht so gelaufen?
Es ist ehrlicherweise alles wirklich richtig gut gelaufen. Also wenn ich ich meine, muss man sich mal vorstellen, ne? Dann sitzt man jetzt hier bei Ping Pong und Brause im Podcast und der Sportdirektor sagt einem, dass man das echt gut macht und dass man so ein bisschen zum Gesicht geworden ist und so, das ist natürlich schön. Also ich bin unglaublich happy, ehrlicherweise, und hatte sicherlich auch Glück. Also ich habe auch was dafür gemacht, klar, ich habe irgendwie versucht, Türen zu öffnen und was zu machen, aber ich hatte auch Glück, zum Beispiel, dass das Ganze jetzt in so eine Zeit gefallen ist, wo plötzlich Bewegung reingekommen ist beim Tischtennis, wo plötzlich die TTBL zu Twitch gegangen ist, wo plötzlich eine Sendung drumherum gestrickt wurde, wo plötzlich jetzt Dein dazukommt und auch mehr machen will. Und das war natürlich genau in dieser Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich versuch's freiberuflich. Ich bin jetzt ja gerade so als Freelancer unterwegs, bin nirgendwo angestellt, mach dies und das in verschiedensten Bereichen so. Und ja, ich glaube, dass das immer dazugehört, dass man ein bisschen Glück hat. Aber bis hierhin kann ich mich wirklich überhaupt nicht beklagen. Die Aufträge, also ich versuche aus Tischtennis und Tennis eigentlich so viel rauszuholen, wie es geht. Muss natürlich gucken und hinterher sein, dass ich auch die Aufträge bekomme. Aber naja, gerade weil da eben recht viel Bewegung gerade drin ist, glaube ich schon auch. Und je nachdem, wie auch das rechte Paket sich nochmal verändern wird bei Dein, ich glaube nicht, dass die Idee ist, die ganze Zeit nur in Anführungsstrichen die TTBL und den Pokal zu zeigen. Jetzt haben wir schon die EM damit drin gehabt, muss man mal gucken, wie das alles weitergeht. Ich glaube, da laufen Gespräche im Hintergrund. Aber ich glaube, das wird dann da vielleicht eher weniger als mehr. Nee, eher mehr als weniger. So.
So, Richard, jetzt bringe ich dich auch wieder mit ins Spiel. Bewegung ist auch mein Stichwort, das wir hier aufgeschrieben haben. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Es ist so viel Bewegung in diesem ganzen TV, Streaming, Übertragungsbereich. Du bist jetzt schon so lange dabei. Schon zu den Zeiten 89 und danach, wo Tischtennis mal, glaube ich, auch relativ groß war, über die Zeit, wo es bei DSF lief und die letzten Jahre Eurosport und jetzt diese, ja, neuen Dinge, die da passieren. Wie erlebst du das und was hat sich aus deiner Sicht entwickelt? Und vielleicht das Spannende, wie seht ihr das auch intern, also jetzt als Spieler, als Betreuer, diese ganze Entwicklung?
Also ist tatsächlich, wie sagt man so schön, so ein ambivalentes Gefühl, was man hat. Ich hatte gestern eine große Sitzung, dann hatte ich einfach mal einen rausgehauen, gesagt, Tischtennis ist ja stockkonservativ. Und ein Kollege von mir sagte, ja, stockkonservativ im doppelten Sinne. Die meisten haben mittlerweile Stöcke, die das mitentscheiden alles. Also wollte damit sagen, dass die Leute unglaublich lange dabei sind. Und mitunter ist es natürlich nicht ganz leicht, dann sich zu Veränderungen zu öffnen. Intern ist es tatsächlich so, dass wir diese Öffnungen, ja, ich will mal so sagen, erstmal sehr positiv sehen, weil wir brauchen Veränderungen. Wir müssen neue Wege gehen. Gleichzeitig mit diesen neuen Wegen ist es aber auch klar, dass man diese sogenannten eingetretenen Pfade so ein bisschen verlassen muss. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich gerade Tischtennis. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich will es mal so sagen, Dein ist für uns super gut, aber gleichzeitig super schwierig, weil natürlich Dein für sich diese Idee hat, naja, das wird nicht geballt an ein oder zwei Tagen gemacht, sondern die Spieltage werden gestreckt. Es hat man so ein Vier-Tage-System, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig haben wir sehr, sehr viele WTT-Turniere, die natürlich auch Tischtennis auf ein neues Level heben wollen. Ich bin hochgespannt jetzt, ohne jetzt deinen dritten Themenblock vorwegzugreifen, wie das System des Eintisches der Präsentation dort angenommen wird. Und all dazwischen bewegen sich halt die Spieler, die sagen, Mensch, die Bundesliga ist für mich elementar, WTT brauchen wir und gleichzeitig möchte ich gerne in der Nationalmannschaft erfolgreich spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir im Augenblick noch überall sind und ich könnte mir vorstellen, dass diese Entwicklung, die beispielsweise Tennis genommen hat, wo es eben die Bundesliga nicht mehr so stark gibt, dass das im Tischtennis vielleicht ein bisschen anders ist. Aber am Ende ist es ein bisschen auch so Angebot und Nachfrage. Wohin entwickelt sich das? Wenn es eine unglaublich starke Tour gibt, dann werden vielleicht auch Spieler sich fragen, wo spiele ich, auf was fokussiere ich mich? Wenn die Bundesliga unglaublich stark ist, dann wird man sich natürlich auch fragen, okay, mache ich vielleicht ein paar weniger internationale? Und irgendwo dazwischen gibt es natürlich wir als olympische Sportart noch die Nationalmannschaft, die natürlich auch nach wie vor elementar ist. Jemand wie Sascha Zverev, der Olympiasieger geworden ist, das war für ihn wahrscheinlich das Highlight, größeres Highlight wahrscheinlich, als wenn er in Paris gewonnen hätte. Ich nehme das mal jetzt so wahr. Also insofern, das ist eine total spannende Zeit, aber auch eine total aufregende und vor allem auch eine total schwierige Zeit, weil wir sind so ein Stück weit an einem Scheideweg. Nicht so, dass wir uns heute entscheiden müssen, aber dass diese Entscheidungen, glaube ich, schon in den nächsten 3-4 Jahren geschehen werden. Was passiert mit diesen einzelnen wichtigen Bereichen, was letztendlich am Ende so ein bisschen dem Ganzen noch mehr den Stempel aufdrückt?
Ich kann dazu sagen, oder was mir dazu einfällt, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze verhalten wird, wenn Olympia vorbei ist. Weil wir sind natürlich jetzt gerade, wenn wir uns, was Termine und Bedürfnisse angeht von Spielern, sind wir gefühlt gerade an so einem Peak. Weil Dein ist neu, wir sind aber in der vorolympischen Saison. Das heißt, die Spieler wollen natürlich ihre Punkte sammeln, international, um eine gute Setzung zu haben und so. Das heißt, jetzt kollidiert das alles gerade so ein bisschen. Die Frage für mich ist, wenn Olympia vorbei ist, wo rangiert sich da zum Beispiel die TTBL ein? ist vielleicht die Wertigkeit von WTT wieder ein bisschen geringer, weil die nicht mehr ganz so auf die Punkte schauen. Das wird man dann alles sehen können. Aber diese ganze Frage, habe ich auch mal im Interview mit Rossi drüber gesprochen, diese ganze Frage mit Stellenwert, TTBL, das ist ganz spannend. Oder ob man vielleicht doch mal irgendwann dahin geht und sagt, wir strecken es nicht mehr über 4 Tage. Aus TV-Sicht ist das natürlich super. Der Fan hat zu Hause jeden Tag die Möglichkeit, sich ein Bundesligaspiel anzugucken. Aber ob man sagt, wir machen nicht nur ein TTBL-Spiel pro Club an einem Wochenende, sondern ein Club spielt gleich zweimal. Dann sind es für viele Spieler gleich wieder 2 Spiele abgehakt und 2 Termine weniger im Kalender. Aber das ist natürlich dann auch an der TTBL, wie das am besten dann vermarktet wird. Aber trotzdem nochmal, ich bin super gespannt und vielleicht auch die Frage an dich, Richard. Was glaubst du, wie wird sich das nach Olympia vielleicht verhalten?
Also ich denke, dass es sich nach Olympia ein kleines bisschen abschwächt. Aber eben, ich glaube nicht, dass es sich, völlig beruhigt. Mhm. Weil mit den Erfahrungswerten, die wir eben insgesamt haben, wir haben jetzt schon die Europameisterschaft mal in den Raum gestellt, direkt nach den Olympischen Spielen im Oktober. Es geht ja immer weiter. Und für die Spieler, da geht es ja nicht nur allein darum, wie positionieren sie sich in der Weltrangliste. Oftmals sind die Weltranglistenpositionen eben auch wichtig, um eben entsprechende Ausrüsterverträge zu haben auf dem höchstmöglichen Niveau. Also dieses Rennen und dieses sich Bemühen, international sich zu zeigen, das hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer zugenommen. Und ich glaube nicht, dass sich das stark nach unten wieder bringt, immer unter der Voraussetzung, dass wir, und da ist natürlich dann WTT gefordert, in ausreichender Menge solche Turniere haben, wie wir sie jetzt zum Beispiel beim WTT Champion in Frankfurt haben werden, wie wir sie vielleicht beim Grand Smash in Singapur haben werden. Also diese Contender und Star-Contender, ich glaube, die werden vielleicht ein klein bisschen dann abnehmen, beziehungsweise diese absolute Wichtigkeit. Gleichzeitig ist natürlich auch das Ziel von WTT, die großen Tiers, also erste und zweite Kategorie, Grand Smash und WTT Champion, so eben darzustellen, dass man vielleicht irgendwann den Vergleich mit dem Tennis ziehen kann zwischen Grand Slam und Grand Smash. Ist ja dann manchmal von den Buchstabenbegrifflichkeiten her ein ganz schmaler Grat.
So, jetzt hole ich euch aber wieder zurück zum Thema Fernsehen. ich denke auch viele Medien, TV-Anstalten, die stehen ja auch vor dem Scheideweg, da ist ja auch viel Bewegung mit Streaming und wie machen wir das und da kann man jetzt auch dein mit rein, die ja quasi versuchen alles zu bringen, außer Fußball, mit einem relativ potenten Verlagshaus im Rücken, um es mal so zu sagen. Wir haben auch mal gefragt bei Instagram gestern, wo ja denn unsere Hörer so die Zukunft von Tischtennis sehen, von Tischtennisübertragungen. Man muss sagen, es war ein sehr geteiltes Bild. Ich skizziere diesmal ganz kurz. Also es gab eine Fraktion, die haben gesagt, gerne ARD, ZDF, ist kostenlos, hat die größte Reichweite. Es gab viele, die auch gesagt haben, im Streaming-Bereich gerne mit Werbung, zum Beispiel Lau Hopper, der Username, oder Just oder Just Chilling, der gesagt hat, hoffentlich wieder auf Twitch, da kann der Dennis vielleicht gerade noch was dazu sagen, und anderen war es sehr wichtig, dass es kostenlos ist, also Hauptsache Free TV, zum Beispiel Leopold Herrmann. Es ist sehr, sehr, sehr gemischt. Dennis, die Frage an dich, was wäre so dein... Du hast jetzt schon viel mitgemacht, sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming, mit Paywall, ohne Paywall, überall bist du schon am Start gewesen. Was ist so dein Tischtennis-Übertragungs- oder was wäre dein Tischtennis-Übertragungs-Dreamland, um es mal so zu formulieren? Hast du da was oder eine Vorstellung, wie müsste Tischtennis am besten präsentiert werden, wo? Ich weiß, du bist ein bisschen befangen jetzt, aber hast du da so eine Wunschvorstellung?
Also am schönsten ist es natürlich, wenn es kostenlos ist, weil wir die meisten Leute damit reinbekommen. Ich glaube leider, das ist ja nun auch nichts Neues, für ARD, ZDF wird es nicht reichen, dass man da wirklich oft gezeigt wird. Dann ist aber auch die Frage, wie lange haben wir überhaupt noch richtig lineares TV, ne? Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken. Ich meine, wer macht schon wirklich abends um 20.15 Uhr den Fernseher an, um sich einen Film anzugucken? Das passiert ja gar nicht mehr so häufig. Kostenlos wäre natürlich total schön. Diese Zeit Anfang des Jahres bei Twitch, als da noch die TTBL lief, als da alle reinschalten konnten, als wir noch eine Live-Sendung hatten mit Chat und sowas. Das war sehr interaktiv. Das war schon ziemlich cool. Allerdings ich muss mir immer wieder, ich bekomme auch Nachrichten tatsächlich, ich muss mir immer wieder anhören, dass das doch nicht sein kann, dass man dafür jetzt so viel Geld bezahlt. Und der Preis ist auch nicht ohne. Sehe ich absolut ein bei deinen. Aber ich bekomme es ja tatsächlich in Bremen auch selbst mit. Und das ist nur ein Verein von 11 jetzt in der TTBL, wenn wir mal darauf zu sprechen kommen. Das kostet alles Geld. Da sind 4 Kameras im Einsatz, die von allen möglichen Seiten das Spielgeschehen dann betrachten sollen. Dann muss jemand die Regie machen, dann müssen 2 Leute kommentieren, dann muss jemand den Live-Ticker machen. Das ist also ein viel, viel besseres Angebot, und das weiterhin kostenlos die ganze Zeit zur Verfügung zu stellen, das sehe ich schwer. Wenn du natürlich jetzt einen Riesensponsor hättest, und das wäre meinetwegen die Lotto TTBL oder so, dann ist das vielleicht, könnte man da vielleicht nochmal so drüber nachdenken. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird es in diesem Streaming-Bereich landen, weil es ist eben recht nischig. Tischtennis ist und bleibt wahrscheinlich einigermaßen nischig, und dann hast du da deinen Kanal und musst dann dafür auch ein bisschen was geben. Und eine Sache will ich vielleicht hier nochmal sagen, dieses Argument, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Viele sagen immer, ja, ich habe ja schon so viele Abos. Das ist ja total klar, dass man nicht ganz so viele Abos haben will. Das verstehe ich total. Aber ich frage mich dann immer, warum hast du denn das Abo zum Beispiel für die Fußball-Bundesliga? Weil es dich total interessiert. Und die Leute, die jetzt hier reinhören, die sind ja Tischtennis interessiert. Die wollen ja verfolgen, was passiert eigentlich. Und wenn ich ein Interesse daran habe, das zu verfolgen in einer hohen Qualität, dann muss ich doch eigentlich auch bereit sein, dafür was zu geben. Und mal so ganz unter uns, ich hau das jetzt hier einfach mal raus. Auch ich zahl was für dein Abo, obwohl ich da arbeite. Das ist ganz verrückt eigentlich. Das finde ich ein bisschen skurril fast, aber es ist die Wahrheit.
Ich zahle auch was dein Abo. Richard, was für Abo-Streaming-Dienst hast du abonniert? Jetzt kannst du dich outen hier mal. Ich habe deine Frau vorhin schon im Hintergrund vorbeilaufen sehen.
Ja, die frage ich mal, weil die verwaltet die Abos, die wir immer machen.
Und also die Katze, oder?
Ich habe auf jeden Fall, das war mein neuestes Abo, tatsächlich auch das dein Abo genommen. Und da ich auch bei Sky unterwegs bin, habe ich festgestellt, ich habe 50 Euro zu viel bezahlt, weil man wohl da so eine Kombinationsgeschichte hat. Habe ich danach erst gelernt. Also die 50 Euro gehen an dein, aber ich zahle sie insofern gerne, weil ich denke schon, Dennis hat das auf den Punkt gebracht. Da ist eine hohe Qualität, und wenn man eben diese hohe Qualität sichern möchte, kommt man darum nicht rum, um genau solche Sachen zu machen. Mein Sohn hat Netflix abonniert, aber das muss er selbst bezahlen.
Ja, also ich kann das auch noch. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal unterstreichen, weil wir bei der Europameisterschaft natürlich wieder extrem viele Nachrichten bekommen haben, was uns einfällt, Geld zu verlangen für die Europameisterschaften. Da möchte ich nochmal sagen, dass wir da ausnahmsweise nichts mit zu tun haben, denn die Rechte vergibt einzig und allein die ETTU, also der Europäische Verband. Und von denen hat auch Dein die Rechte abgekauft, was dann zur Folge hatte, dass man in Deutschland Geld dafür bezahlen musste, aber natürlich auch mit Dennis noch einen deutschen Kommentar dazu bekommen hat. Und ich sehe das auch so, wir machen ja auch selber Livestreaming, auch bei den Jugendveranstaltungen. Und wenn ich überlege, wie viele Arbeitsstunden da drin stehen, wie viel das Equipment kostet, dann im Fall von deinen auch sowas wie Serverkapazitäten, die Plattform, diese ganzen Dinge, dann zu glauben, dass man das alles umsonst kriegt, finde ich auch schwierig. Klar, bei deinen ist jetzt so, man kann nicht irgendwie einzelne Sportarten abonnieren, man muss quasi alle Sportarten abonnieren. Und wenn man sich halt nicht für Handball, ich interessiere mich zum Beispiel auch für Handball, das fällt mir dann einfach da auch mal meinen favorisierten Verein im Handball anzugucken und so weiter und so fort. Wenn man sich halt dafür gar nicht interessiert, dann sind diese 12,50 oder 15 Euro im Monat natürlich schon eine Menge Geld. Aber ich finde, es hängt, steht und fällt immer ein bisschen mit der Qualität. Ja, wenn die passt, dann zahlt man auch gerne Geld dafür. Wenn nicht, dann ist es schwierig. Aber ja, ich glaube, auch da steht man noch am Anfang. Und du hast schon angesprochen, wer weiß, was bei Dein zum Beispiel jetzt im Speziellen in Zukunft noch alles gezeigt wird, welche Rechte die sich vielleicht noch im Tischtennis dann einheimsen. Und dann lohnt sich das vielleicht auch für den einen oder anderen noch mehr.
Genau, das ist ein guter Punkt. Ich will da noch einmal ganz kurz einhaken, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in der ersten Saison auf Dein, wenn wir jetzt über die Tischtennis-Bundesliga sprechen, oder gut, jetzt lief auch die Europameisterschaft da, das ist die erste Saison, das ist ein Vertrag, der ja länger läuft, mehrere Jahre, und ich glaube, wir haben eine andere Situation, wenn es vielleicht irgendwann heißt, da läuft jetzt nicht nur die TTBL, da läuft nicht der Pokal, sondern wir haben auch noch sowas wie Champions League oder wir haben auch noch sowas wie WTT oder Deutsche Meisterschaften. Die Rechte sind verteilt und ich kann überhaupt nicht mich jetzt hier hinstellen und sagen, die werden irgendwann da sein, weil ich es einfach überhaupt nicht weiß. Aber die Vorstellung, und das war ja irgendwann deine Eingangsfrage, wie ich das oder wie wir das vielleicht uns am ehesten vorstellen könnten oder was am schönsten wäre, so alles so ein bisschen unter einem Dach zu haben, das und ein größeres Paket zur Verfügung zu haben, das wäre natürlich cool.
Das stimmt. Ja, es ist ein weites Thema, über das wir uns auch schon unterhalten haben und auch noch öfters unterhalten werden in diesem Podcast, da bin ich mir sicher. Dennis, wir haben noch ein paar Fragen an dich von den Zuhörern, die wir auch bei Instagram gestellt haben. Die erste von JSSCLB, was begeistert dich an Tischtennis, hast du schon beantwortet, nämlich die Vielseitigkeit. Dann hatten wir noch eine von Niklas2808, bist du wirklich Moderator hauptberuflich oder was machst du sonst noch außer moderieren?
Ja, so dies und das kann man eigentlich sagen. Also ich kommentiere, ab und zu moderiere ich auch mal. Es hängt immer davon ab, was sich dann für Möglichkeiten auch ergeben. Ich mache hier und da so ein bisschen Podcast-Producing sozusagen für Sport 1, bin da selbst in einem Podcast oder schneide ein anderes Format. Hab bei Werder durch meine Sache hier, dass ich, also ich baue auch die ganzen Kameras immer auf, wenn Bremen ein Heimspiel hat. Da habe ich quasi noch so ein 520-Euro-Job, so ein Minijob sozusagen. Also es ist so ein Konstrukt, was mit verschiedenen Auftraggebern irgendwie zusammenhängt und dann über das ganze Jahr verteilt immer natürlich sehr eventbezogen ist. Also wann ist irgendwo was los? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da vielleicht irgendwie einen Auftrag habe, meistens ganz gut in diesen beiden Sportarten.
Sehr gut. Jetzt kommt noch ein Insider, glaube ich. Maestro Mohl fragt, wie sehr dich deine bis heute wohl schwerste Niederlage im Kaspers Cup noch beschäftigt?
Das gibt's doch gar nicht. Jetzt meldet der sich auf den Fragensticker. Das ist ja wohl unfassbar. Ich habe 2 Jahre in Oldenburg gewohnt, als ich zur Polizeiakademie damals gegangen bin, von 2008 bis 2010. Und Kaspers Cup bezieht sich auf die GameCube und dann Mario Kart. Und wir haben das bis zum Erbrechen haben wir das gespielt. Und wir waren so gleich gut, dass wir über Jahre hinweg irgendwann den Tag X hatten, als wir sagen, okay, jetzt machen wir eine entscheidende Meisterschaft. Und es war wirklich unfassbar. Und dann wurde das, glaube ich, auf der letzten Strecke, die Regenbogenstrecke ist, glaube ich, ganz am Ende, da wurde das dann entschieden. Und wir haben gesagt, wer das gewinnt, ist für immer und ewig der Champion bei Mario Kart. Und ich bin's leider nicht.
Ja, der Rainbow Boulevard hat schon so einige Freundschaften zerstört, glaube ich, auf diesem Planeten. Jetzt auch noch eine Frage, die mich auch interessieren würde. Warum überträgt dein eigentlich nicht auch die Damen-Bundesliga?
Sehr gute Frage. Bin ich tatsächlich aber der falsche Ansprechpartner, weil ich es, also oder anders, ich kann es, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich bin nicht daran beteiligt gewesen, irgendwie irgendwelche Rechte reinzuholen, aber weil ich über das größere Paket gesprochen habe, auch das könnte dann natürlich wunderbar mit rein. Klar.
Genau. Das würde also zum Dreamland gehören, absolut. Ja. Ja, also weil, wenn man das mal anschaut, Vereine wie Berlin Eastside oder Weinheim oder Kolbermoor, um einfach jetzt mal ein paar nur zu nennen, das wäre schon auch sicher hoch spannend. Oder das Ganze eben auch im Eventbereich, so wie wir das Final Four haben, gibt es ja auch das Gegenstück zu den Damen. Also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also insofern, jeder, der so an der kleinen Schraube drehen kann, ich zähle mich selbst auch dazu, sollte das auf jeden Fall versuchen, ja.
Genau, schreibt alle eine Mail an deinen. Wir wollen auch die Damen-Bundesliga sehen, zumindest die Playoffs. Dominik T452 hat man gerade. Einen, den du auch kennst, Damian Zech fragt, ob du Bock hast, mit ihm einen Podcast zu machen?
Ob ich Bock hätte?
Mit ihm Podcast zu machen, ja.
In meinem Format? Das weißt du natürlich jetzt nicht, ne? Grundsätzlich Podcast immer gerne, aber ich müsste schon irgendwie ein bisschen wissen, worum es geht.
Ich glaube, er will mit dir zusammen einen neuen machen.
Ah, okay. Ja, dann soll er sich mal melden. Dann müssen wir erstmal einen Plan machen, ne? Weil dann brauchen wir einen guten Ansatz. Ich meine, Tischtennis-Podcast gibt es jetzt schon ein, zwei, ne? Ich sitze hier gerade in einem. Dann muss es was Spezielles sein, glaube ich.
Sehr gut. Michael Schemm fragt, wann gibt es ein Duell zwischen Richard und Dennis? Ich kann so viel sagen, gegen andere Podcaster hat Richard schon verloren. Ich weiß jetzt nicht, zwischen euch beiden. Dennis ist halt nicht mehr so ganz in Shape, glaube ich, ne? Du bist nur noch so Teilzeitspieler und der Richard, der ist natürlich noch richtig dabei.
Ja, ja, in richtig Shape, ja, genau, so sieht's nämlich aus.
Also, du spielst richtig regelmäßig noch Mannschaft auch, ne? Was ist das, Oberliga?
Ich spiele noch Oberliga, genau.
Genau, und spielst auch da so ein- bis zweimal die Woche, wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man, ich habe also Donnerstagabend, heute Abend, ja. 18 Uhr, habe ich eine heilige Stunde.
Ja.
Beste Grüße gehen raus an die TG Lang-Selbold. Und da spiele ich immer, wenn es irgend geht, von 18 bis 19 Uhr eine Stunde Tischtennis.
Okay, dann bist du auf jeden Fall mehr in Shape als ich und ich würde mir da auch nicht ganz so große Chancen ausrechnen. Aber es wäre zumindest mal interessant.
Ja, müssen wir mal in den Raum stellen, vielleicht ergibt sich das ja mal. Ich weiß nicht, was beim Champion oder irgendwie so. Dann halten wir mal die Kamera drauf, damit wir irgendwas dann auch nachweisen können.
Das wäre cool.
Ja. Ich glaube, also ich bin wäre natürlich hier wieder rausgemobbt, ja. Mich nach meinen Duellen mit euch fragt mich keiner. Wie wäre es mit, ich glaube, Tennis wäre ein bisschen gleichwertiger. Dennis, spielst du auch Tennis?
Ja, Tennis ist ja tatsächlich so ein bisschen meine allererste Sportart gewesen, aber ich spiele es auch genauso wenig regelmäßig wie Tischtennis, muss ich sagen. Also jeden Sommer super gerne, bestimmt 5-6 Mal, aber man kann da nicht von der Regelmäßigkeit sprechen.
Ja, auch da ist der Richard uns voraus, ne? Der spielt ja richtig in der Punkterunde mit.
Ah ja,
okay. Ja, zweimal in diesem Jahr habe ich gespielt, also insofern... Ja. Ja.
Ich wollte dieses Jahr auch wieder ein Punktspiel machen, in meiner alten Heimat, in der Mannschaft, wo auch mein Bruder spielt, wo ich früher gespielt habe, und dann hat der Gegner einfach abgesagt, irgendwie einen Tag davor. Sonst hätte ich tatsächlich dieses Jahr auch mein Comeback gefeiert nach 10 Jahren Abstinenz, aber naja. So, letzte Frage, ach, die haben auch schon beantwortet, sehe ich gerade. Chris Uhlig, was waren deine größten Erfolge als Tischtennisspieler? Die Landesmeisterschaft im Doppel. Das und war vielleicht, wenn du dann nochmal gegen Richard spielst, gegen Richard.
Ja, er hat jetzt Erfolge. Ich habe jetzt den einen, das soll auch reichen, denke ich mal.
Okay, kommen wir zum Abschluss.
Eine witzige Geschichte vielleicht noch. Vielleicht ist der Name auch bekannt. Würde mich interessieren, ob das jetzt zum Beispiel bei Richard auch klingelt. Ich bin einmal deutscher Polizeimeister geworden.
Da klingelt was bei mir.
Jetzt schon?
Jetzt schon, aber ich weiß, erzähl mal weiter.
Okay, pass auf. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr, das ist auch schon relativ lange her. Und so ähnlich wie bei Olympia ist das so, nicht alle Sportarten sind olympisch und nicht alle Sportarten bei der Polizei haben diesen Stempel offizielle deutsche Polizeimeisterschaft. Und Tischtennis hat es leider immer in diesen elitären Kreis nicht reingeschafft. Das heißt, man musste das selbst organisieren, es wurde nicht bezahlt und so. Und es war quasi keine Dienstreise in dem Sinne. Und dann habe ich einmal da im Finale gestanden und gespielt gegen Lars Beißmann.
Okay, dann hat was anderes geklingelt, alles klar.
Okay, aber Lars Beißmann hat auch zweite Liga, glaube ich, schon gespielt in Niedersachsen, Borsum und so früher. Und der war zu dem Zeitpunkt einfach klar besser als ich. Und ich habe den relativ überraschend, ich weiß gar nicht mehr wie, da schlagen können und bin dann einmal sozusagen für ein Jahr der beste Tischtennis spielende Polizist in Deutschland gewesen. Und das fällt mir gerade noch ein.
Okay, also ich dachte, du wolltest auf den Christoph Waltemode raus.
Der war auch mal dabei, ja.
Hätte es bei mir sofort geklingelt, weil das war ein langjähriger Mannschaftskollege von mir.
Ja.
Und der hat auch für das ein oder andere Mal dann vom Dienst durfte er dann frei machen, wenn sowas organisiert war.
Genau, und der hat auch mal in einem anderen Finale gegen den Lars Beißmann gespielt und die beiden waren dann auch noch mal eine andere Kategorie, weil der Christoph Waltemode ist natürlich auch echt ein guter Spieler.
Ja.
So, dann können wir auch sagen, wir haben den deutschen Polizeimeister hier als Gast, nachdem wir schon Tischtennis-Weltmeister hatten und World Cup-Gewinner und Olympiamedaillengewinner, jetzt auch der deutsche Polizeimeister, der vielleicht auch beim WTT Champion sein wird, weil wir es gerade von Übertragungen hatten. Es steht Stand heute.
Du hast eine Überleitung gewählt, Benedikt. Herausragend.
Hammer.
Wie du diesen Bogen gespannt
hast. Kommt er wieder damit um die Ecke. Es hat er 10 Folgen mal eine Ruhe gegeben mit seinen Überleitungen. Jetzt kommt es wieder wie Phönix aus der Asche und er fängt ja wieder an, von den Überleitungen zu schwärmen. Ich fand sie gar nicht so gut, weil es hätte sicher noch eine bessere gegeben. Vom Champions, dem Polizeimeister zum WTT Champions, hätte sicher noch eine bessere Überleitung gegeben, aber die ist mir gerade nicht eingefallen. Was ich aber sagen wollte ist, weil wir es gerade von Übertragungen hatten, wir haben heute Donnerstag, der Podcast kommt wahrscheinlich am Freitag, also heute ist Freitag, wenn ihr das hört, Stand jetzt ist noch gar nicht richtig sicher, wo das WTT Champions zu sehen sein wird, also das können wir hier noch nicht offiziell verkünden. Es sieht meines Wissens ganz gut aus für die Gegner der Paywall, aber wie gesagt, ich denke, das wird in den nächsten Tagen dann auch bekannt gegeben von uns. Das WTT Champions in Frankfurt, 29. Oktober bis 5. November. Es wird jeden Tag 2 Sessions geben, bis auf die beiden Finaltage. Da gibt es dann nur noch im Halbfinale und Finale 1 Sessions. Die Sessions beginnen immer, also ich führe jetzt mal kurz so durch das WTT Champions Programm für unsere Hörer, damit sie wissen, was sie erwartet, weil wie Richard vorhin schon richtig sagte, es ist ein Turnier, das es glaube ich so auch noch nicht auf deutschem Boden gab, nämlich nur mit einem Tisch über 8 Tage. Es gibt immer 2 Sessions, die beginnen um 14 und um 19 Uhr, beziehungsweise am ersten Tag glaube ich um 13 und um 19 Uhr und es werden die ersten 3 Tage allein die erste Runde gespielt, dann Mittwoch und Donnerstag das Achtelfinale, Freitag das Viertelfinale, Samstag das Halbfinale und Sonntag das Finale und die 32 besten Spieler, / Spielerinnen der Welt sind am Start mit der kleinen Einschränkung, dass glaube ich nur 4 pro Nation spielen dürfen, außer bei uns als Gastgebernation. Das heißt, den einen oder anderen Chinesen hat es quasi erwischt. Und ja, es geht am Sonntag in einer Woche los. Richard, ganz kurz, warum Tickets noch? Sage ich später auch nochmal, www.worldtabletennis.com/Frankfurt. Da gibt's dann auch einen Punkt Tickets, wo man sich noch Tickets besorgen kann. Gibt sich ja auch noch an der Abendkasse. Verkauf läuft gut. Also es ist schon im fünfstelligen Bereich verkauft worden. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und Richard, warum sollen denn die Menschen in Massen in die Süwag Energie Arena in Frankfurt kommen und was wird sie dort erwarten?
Ja, also weil es endlich wieder eine Riesenveranstaltung in diesem absoluten Top-Bereich ist, wo die Creme de la Creme tatsächlich aufschlägt. Also wir hatten das letzte Mal so aus meiner Erinnerung vielleicht die Weltmeisterschaft in Düsseldorf oder danach eben die German Open, die ja jetzt in dieser Form so nicht mehr gespielt werden durch das neue Format. Aber dieses WTT Champion finde ich hochspannend. Nicht nur, weil wir natürlich hoffen, nicht nur die 4-Plus-Timo, es gibt ja noch ein paar andere, die dann möglicherweise eine Wildcard bekommen. Gleichermaßen gilt das Ganze natürlich auch für die Damen. Die Annette Kaufmann hat jetzt die erste Wildcard bekommen. Auch da schauen wir mal, welche weiteren Wildcards noch vergeben werden. Ich glaube, das wird sehr, sehr kurzfristig jetzt auch veröffentlicht. Ja, und dann hat man beim WTT Champion natürlich auch noch eine Besonderheit, die auf den ersten Blick gar nicht so speziell erscheint, aber natürlich für viele eine spannende Schlussfolgerung hat. Es werden nur 8 Spieler gesetzt beim WTT Champion. Das bedeutet natürlich, dass wir auf der einen Seite vom Ranking her Han Ying und Dimitri Ovtcharov, die werden aller Voraussicht nach erste 8 eben gesetzt sein. Alle anderen werden nicht erste 8 gesetzt sein, können sehr frei gelost werden. Das bedeutet, man kann schon in der ersten Runde eine Situation haben, dass da einer der Deutschen gegen den Chinesen spielt. Es kann passieren, dass man ganz früh eine Situation hat, dass man da gegen eine Nummer 1 oder Nummer 2 spielt. Es kann aber auch passieren, dass man eben, je nachdem, in welchem Bereich man ist, relativ weit kommen kann und dann plötzlich letzte 16, letzte 8 ist. Also das ist das, was dem WTT Champion nochmal so ein bisschen ein spezielles Flair verleiht. 8 Leute in der Setzung, wir sind mit den Damen und mit den Herren sicher mit einem dabei und wir haben natürlich noch viele weitere Eisen im Feuer und ich bin wirklich hochgespannt, weil alle wissen natürlich auch um die Wertigkeit, so viele Weltranglistenpunkte, viele Zuschauer, wir müssen ja wirklich auch sagen, Tischtennis in Deutschland mit der etwas größeren Vorbereitung, das zieht die Leute, die werden da sicherlich ein großes Event haben und ich bin zum Schluss noch mega gespannt, wie es mit der einen Tischpräsentation läuft, wird bestimmt herausragend von der Präsentation, aber das muss natürlich auch der Tischtennis-Fan annehmen. Viele deutsche Tischtennis-Fans, die ich eben so über die Jahre kennengelernt habe, die sind natürlich auch das gewohnt, dass sie morgens um 9 Uhr in die Halle kommen und dann um 22.45 Uhr die Halle verlassen und haben sozusagen den goldenen Stuhl erworben. Das ist hier so ein bisschen anders. Dennis, du hast das vorhin mal gesagt, dass eben auch das Drumherum so ein Stück weit einen Eventcharakter eben bekommen soll und da ist der WTT Champion in Frankfurt sicher eine erste Adresse.
Genau, also was wird jedes Spiel natürlich dann auch auf höchstem Niveau produziert und präsentiert im Streaming oder im Fernsehen auch kommentiert sein und klar, die Leute, die Enthusiasten, die am liebsten 10 Tische in der Halle hatten und an einem Tag 60, 70 Spiele gesehen haben, das wird es dann natürlich so nicht geben. Auch zur Setzung ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das können wir mal an anderer Stelle diskutieren, das hat natürlich den Vorteil, dass es mehr Überraschungen oder mehr Außenseiter vielleicht weit kommen, den Nachteil für die Besseren, dass sie vielleicht schon früh auf starke Gegner treffen können und so weiter und so fort, das ist alles klar. Aber Dennis, zu dir, das ist das erste, für dich auch eigentlich so das erste große Turnier, seitdem du da so im Game bist, auf deutschem Boden. Das letzte war ja in der Vor-Corona-Phase 2020, Magdeburg, German Open. Mit was für einem Blick schaust du da drauf und hast du Favoriten?
Das Witzige da, also so witzig ist das eigentlich gar nicht, aber das ist Teil meines Jobs, dass ich ja jetzt am Donnerstag um 13.25 Uhr noch gar nicht so richtig weiß, ob ich selbst vor Ort sein werde, weil das da mit irgendwelchen Rechten auch zusammenhängt, ob ich, wer zeigt es letztendlich. Aber ich habe natürlich total Bock, mir das vor Ort auch zu geben und im besten Fall auch noch einen Job vor Ort zu haben. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen noch klären. Ich bin super gespannt, wie das dann sein wird, das erste Mal, also wenn ich dann da auch sein sollte, diesen Steg da zu sehen, beziehungsweise dieses Tor auch, wo sie dann da rauskommen, also diese ganze Ankündigung. Und dann bin ich gespannt, wie verhält sich denn vielleicht auch so die Halle, wenn das Spiel, was da gerade mal so läuft, nicht so gut ist. Es kann ja auch mal sein, so, ne? Oder überhaupt, wenn da so Abstufungen sind, wann spielen die Herren, wann spielen die Damen, wie ist die Bewegung in der Halle? Aber allein, weil man das jetzt schon hier und da über YouTube mal sehen konnte, wie das in anderen Ländern stattgefunden hat, ist das einfach schön zu sehen, wie funktioniert das jetzt so im eigenen Land. Favoriten, ja, Chinesen und Chinesinnen sicherlich ganz vorne. Ich hätte mir gerne mal den Lin Shidong angeguckt. Der ist jetzt, glaube ich, weil nur 4 pro Nation, der ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, da nicht mit dabei. Das hätte ich gerne mal geguckt. Ja, aber ich weiß nicht, soll ich dir einen Namen nennen oder reicht es, wenn ich China sage?
Ja, du sollst mir einen Namen nennen.
Okay, dann sage ich bei den Herren, ich habe mir gerade das Teilnehmerfeld nochmal aufgemacht hier, dann sage ich, Wang Chuqin gewinnt bei den Herren. Und bei den Damen gewinnt Sun Yincha. Und damit habe ich jetzt nicht beide genommen, die an 1 gesetzt war, falls das jetzt die Leute denken.
Das ist toll. Den Richard frage ich erst gar nicht, weil der gibt mir keinen Tipp. Von daher, was traut ihr Timo zu? Vielleicht eine spannende Frage, der ja jetzt wieder zurück ist, ganz gute Leistungen gezeigt hat und natürlich so ein bisschen auch im Scheinwerferlicht dort stehen wird, natürlich weil es Timo ist, aber auch weil das so ein bisschen sein Heimspiel ist als Hesse, der nur eine Dreiviertelstunde auch von der Halle weg wohnt. Richard, vielleicht zuerst, was traust du Timo zu?
So, wie nicht anders zu erwarten, sage ich jetzt erstmal, es kommt viel auf die Auslosung an. Nein, aber Spaß
beiseite. Setzung erfüllen muss er auf jeden Fall. Setzung erfüllen. Hat aber keine.
Das war die zweite Variante. Nein, aber für Timo ist es insofern natürlich auch hochspannend, so ein bisschen da die Anleihe von den Europameisterschaften zu nehmen. Oftmals dauert es ein bisschen, bevor der Motor hochtourig fährt. Das heißt, eigentlich ist es für ihn besser, wenn er 1-2 Spiele hätte, um so ein Stück weit reinzukommen. Das ist beim WTT Champion quasi ja fast gar nicht möglich. Insofern, also ich glaube schon, dass er auf dem Level wieder spielen kann, wenn ich einfach sehe, die Matches, die er bei den Europameisterschaften gegen Falk gemacht hat oder gegen Marcos Freitas oder eben auch gegen Truls Moregard. Und insofern, da brennt er sicher drauf, optimalerweise die erste Runde zu überstehen und dann vielleicht in der zweiten Runde die vielleicht auch die Chinesen dann wieder herauszufordern. Ich traue ihm das durchaus zu, aber es müssen eben sehr, sehr viele Sachen zusammenkommen. Jetzt in Antalya hat er kurzfristig abgesagt, weil er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat, weil er eben da ein bisschen geschwächelt hat. Aber er hat jetzt wieder das Training, kann ich jetzt hier auch sagen, vorsichtig wieder aufgenommen. Ist auch noch, gibt sind ja noch ein paar Spiele, bis der Champion letztendlich dann beginnt. Aber ja, ich denke schon, dass er da eben richtig drauf brennt. Genau wie unsere anderen Jungs und Mädels natürlich auch. Aber einfach aufgrund der Setzung, von der Gesamtkombination abhängig. Ich freue mich einfach drauf, dass wir wissen, da wird es ganz, ganz viele Top-Spiele geben.
Okay, jetzt hast du ein bisschen Entwarnung gegeben. Die Frage brannte mir natürlich gerade. Was ist denn jetzt? Ich habe was gelesen, Viruserkrankung und kann Antalya nicht spielen. Also es ist nicht ganz so schlimm, ja?
Nein. Also es ist die gleiche Geschichte, warum er beim Benedikt auch mal einen Termin abgesagt hat. Der ist einfach ein bisschen kränklich gewesen. Und dann will er natürlich auch kein Risiko eingehen. Also insofern, er hat das Training jetzt leicht wieder aufgenommen. Ich weiß nicht, was die Leute, die ein bisschen älter sind, Anke Huber hat mal in einem Werbespot gesagt, leichtes Schlagtraining. Ich glaube, für die Milchschnitte war das.
Und da kann ich dir, soll ich dir was sagen? Ich habe das Handtuch immer noch. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wahrscheinlich euch allen auch schon. Meine Cousine und Patentante war ja auch Tennisspielerin in dieser Generation und ich habe ein Milchschnitte-Handtuch und ich habe es immer noch und es ist mein Lieblingshandtuch. Ich habe es seit 25 Jahren oder 25, es geht nicht kaputt. Also da, die haben noch damals Merchandise gehabt und aber was wollte ich denn Dennis noch fragen? Ach ja, genau, Timo, du hast ihn ja jetzt auch du hast ja gesehen, zu was er imstande ist,
ja.
In Malmö, was traust du ihm in Frankfurt zu.
Ja, also Richard hat natürlich jetzt schon eine Menge gesagt. Ich habe im Kommentar das öfter auch beobachtet, dass er da ein bisschen Probleme hatte, reinzufinden. Ich kann jetzt nicht mehr jedes Spiel sagen, wo das im Detail so gewesen ist. Und dann hat er natürlich aber die Möglichkeit, sich zu steigern. Ich glaube jetzt erst, vielleicht weißt du das, Benedikt, erste Runde nur auf 3 Gewinnsätze. Oder ab wann auf 4 Gewinnsätze? Ich glaube, am Anfang nur 3. Und dann ist es natürlich gefährlich. Dann kann das auch ganz schnell wieder vorbei sein. Und ich glaube, bei Timo ist das tatsächlich auch immer so ein bisschen, es klingt jetzt so, als würde ich ihn persönlich kennen, stimmt ja gar nicht, aber so ein bisschen die Tagesform auch immer. Ich habe so das Gefühl, wenn manchmal ist, kommt er mit so einer gewissen, da fehlt ihm manchmal so ein bisschen die Spritzigkeit, ganz am Anfang. Und wenn das so ein Tag ist, dann ist es natürlich echt brandgefährlich. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo er von Anfang an gut drin ist. Also ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, der gewinnt das Ding oder der geht in der ersten Runde raus, weil ja, ist schwierig.
Ich kann es gar nicht. Richard, weißt du das? Ab wann?
Ich hab's nicht, im Kopf. Die ersten 2 Runden sicher Best of 5 und frühestens ab Viertelfinale. Aber ich hab's jetzt auch nicht präsent. Ist auch ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Tiers. Also insofern lassen wir uns da überraschen. Ich müsste jetzt nachgucken.
Ja, ich will es gerade nachgucken, aber ich habe es jetzt auch nicht hier gefunden auf die Schnelle. Ja, sehr schön. Also es wird ein cooles Event. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, kommt alle vorbei, wenn ihr es möglich machen könnt. worldtabletennis.com/Frankfurt gibt es Tickets, wo man es dann, falls ihr nicht könnt, live sehen kann, werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren, ob mit Dennis oder ohne, werdet ihr auch noch erfahren. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte nochmal hinweisen in eigener Sache auf die WM-Doku Durban, die es seit ein paar Wochen gibt. Schaut euch die mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Übrigens auch inklusive unserem Traumdoppel Ovtcharov-Franziska, die jetzt kürzlich in Muscat ihren ersten Titel gewonnen haben. Was sagt ihr eigentlich dazu, zu den beiden? Hat er zusammengefunden, was zusammengehört?
Was für eine Aussage. Dennis, ich lasse dir den Vortritt, wenn du möchtest.
Oh, ich dachte, jetzt kann ich irgendwie darauf aufbauen, was du sagst. Aber ja, das ist ja so ein bisschen, ja, vielleicht was zusammengefunden, was zusammengehört. Ich finde es irgendwie interessant. Man sollte vielleicht manchmal Dinge ausprobieren, von denen man oder die man vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das, was wir jetzt in der letzten Zeit von den beiden gesehen haben, die waren ja, glaube ich, sogar, wenn ich das ein oder andere Interview da mal gesehen habe, selbst ein bisschen dann auch überrascht, wie gut das eigentlich so funktioniert und dass man sich dann da doch ganz gut ergänzt und nicht so viel im Weg steht, obwohl der eine vielleicht mal rumgeht und die Rückhand Banane spielt und so und dann vielleicht, naja, irgendwo steht, wo man den anderen dann nicht erwartet und so. Aber ja, ich glaube, was beide natürlich haben, ist so ein bisschen so diese Schlaghärte. Und wenn sie gut da hinter den Ball kommen, vor allen Dingen auch mit der Rückhand, wenn sie das schaffen können, da aus dem Klein-Klein rauszukommen und diese Schlaghärte einzusetzen, dann sind die echt gefährlich.
Ja, also geht mir ähnlich in der Tendenz ist halt so, dass beide eben in der Lage sind, den Gegner schon sehr, sehr viel mit dem Rückhandrückschlag unter Druck zu setzen. Ja, also sowohl Patrick als auch Dimitri, das ist ja wirklich auf dem allerhöchsten Level. Spannend ist, Patrick und Timo, die laufen eigentlich viel über dieses Kurz-Kurz. Patrick und Dimitri viel mehr eben über dieses Bananen, ersten Ball nachspielen, ganz, ganz dominant sein, vielleicht nicht unbedingt natürlich in die langen Ballwechsel reinzugehen, aber die trainieren tatsächlich das ein oder andere Mal auch eben in Düsseldorf gemeinsam, um eben wirklich diese Möglichkeit weiterhin offen zu halten. Ich habe jetzt irgendwo die Headline gesehen, wir sind die Nummer 8 der Welt in der Weltrangliste. Ja, die gehören da in diese Pipeline und für uns ist es einfach super gut zu wissen, wir haben ein paar Alternativen. Dimitri war, glaube ich, genauso wie Patrick von Durban auf der einen Seite enttäuscht von dem, was im Einzel da ja geschehen ist oder dass er im Einzel eben die Spiele ein bisschen zu früh eben verloren hat. Aber da war das Doppel mehr als nur ein Trostpflaster. Und vielleicht haben sie es so auch in dieser Kombination ein bisschen kennen und lieben gelernt. Ja, wollen mal schauen. Also ich finde das schon spannend. Man muss diese Dinge ausprobieren und geschehen lassen. Und wenn sie an den Tisch gehen, dann kannst du mal wirklich sicher sein, dass sie sich wirklich auch was überlegen. Deswegen passen die auch von der Grundsätzlichkeit ganz gut zusammen. Die durchdenken Tischtennis ganz gut.
Genau, aber sie müssen es jetzt nicht machen wie in Durban oder auch in Muscat, dass sie erst im Einzel ausscheiden und dann im Doppel zur Höchstform auflaufen. Man könnte das ja auch mal kombinieren. In diesem
würde
Sinne.
Würde ich unterschreiben.
Schade, dass es in Frankfurt kein Doppel gibt. Das wäre sicher auch ein absolutes Highlight geworden.
Frankfurt ist doch kein Problem. Geraldo ist nicht dabei, oder?
Das stimmt. Dann sollte eigentlich alles glatt gehen. Dennis, ich sag schon mal danke, möchte noch mal hinweisen. Du bist natürlich zu sehen auf deinem eigenen Kanal Clip Kiosk auf Instagram. Gerne folgen für alle, die es noch nicht tun. Du bist auch immer wieder im Platten-Update zu sehen, quasi die News-Show der TDBL auf dein. Und das gibt's, soweit ich das weiß, auch kostenfrei auf YouTube. Da muss man jetzt nicht unbedingt ein Abonnement haben. Und sonst freue ich mich, dass wir dich auch in Zukunft sicher oft sehen und hören werden. Von daher schon mal vielen Dank, dass du heute am Start warst, als Podcast-Experte unseren Podcast bereichert hast. Und
vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, der Talk mit euch beiden. Danke auch, dass du das Platten-Update nochmal kurz geteased hast, weil das ist jetzt ja nichts, womit ich jetzt sage, schließt alle in dein Abo ab, weil das gibt's eben Tag später, glaube ich, auch immer auf YouTube. Und dann stelle ich mich hier hin und versuche, einige Clips nochmal zu zeigen aus der TTBL. Also damit auch die Leute, die das nicht gesehen haben, nochmal so eine knackige Zusammenfassung, ungefähr 30 Minuten. Dann sehen alle nochmal, was ist eigentlich passiert. Und das ist gerade so ja auch erst in der Entstehung. Das habe ich jetzt irgendwie 6, 7, 8 Mal gemacht. Und wenn sich das weiter rumspricht, dann würde ich mich da total drüber freuen. Das wäre cool.
Und ist absolut handmade. Alles selbst gemacht von Dennis Heinemann mit seinem herausragenden Equipment.
Ich habe ja hier noch den Lacher vergessen. Den wollte ich noch einspielen. Mist, ich mache es jetzt nochmal.
Ja, der hat ein Gerät, Richard, das hätte ich auch gerne. Das nennt sich Rodecaster von der gleichen Firma, von der auch unsere Mikrofone sind. Es ist keine Werbung. Und ich beneide ihn sehr darum und er zieht mich auch ständig damit auf, dass ich das nicht habe. Und da kann man zum Beispiel solche lustigen Lacher einspielen.
Ja, genau. Und weil du keinen hast, habe ich hier noch einen. So, jetzt ist auch gut.
Ja, wir beenden jetzt an dieser Stelle diese Folge. Vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Dennis. Wir freuen uns alle auf Frankfurt und auf alles, was noch kommt. Und wir hören uns dann wieder im November. Und dann schauen wir wahrscheinlich fröhlich zurück auf das WTT Champions in Frankfurt. Vielen Dank, euch beide. Schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.